Ja, Jesus groß machen ist immer so eine tolle Sache. Aber hier vorne stehen ist mal ganz unangenehm. Deswegen lese ich einiges ab. Ich war süchtig. Und meine Droge war das Hungern. Ich hungerte, bis ich 33 Kilo erreichte und nannte das dann mein Kampfgewicht. Ich hatte Magersucht. Währenddessen studierte ich, arbeitete nebenbei und mein Motto und Motor lautete stets: Leiste was, dann bist du was und alle haben dich lieb. Ja, und Krankenhaus und Therapien verweigerte ich mit Stolz und meinte immer, ich funktioniere doch. Vor der Sucht absolvierte ich eine Kirchenkarriere in der Landeskirche in einer evangelischen Gemeinde. Schon in jungen Jahren übernahm ich da leitende Funktion. Mit 16 Jahren habe ich den Diakon da vertreten, um Konfirmandunterricht zu machen. Kindergottesdienst, Musikgruppen, Chor, alles was da so das Programm hergibt. Ich war überall dabei. Sonntagsgottesdienst. Ich las die Bibel, die interessierte mich immer sehr. Da war also ein großes Interesse, aber ich habe sie nie verstanden. Mein Lieblingsbuch war der Römerbrief, den habe ich immer wieder gelesen und immer wieder versucht zu verstehen. Das faszinierte mich, so was da drin stand. Und doch kriegte ich all diese für mich damals noch Widersprüche nicht voneinander und nicht zusammen. Ich betete auch, ich glaubte an einen Gott, der da ist, aber ich habe immer gesagt und verglichen, ich hätte genauso gut mit meinem Toaster reden können, da kam genauso viel zurück. Es waren leere Worte und heute weiß ich, dass ich mich damals in diesen Gebeten nur um mich drehte. Es drehte sich sowieso alles nur um mich. Ja, und trotz des Inputs dieser jahrelangen Zeit da in der Gemeinde und ja des Mitmachens, ich kannte Jesus nicht und ich kannte mich auch nicht. Mit 18 studierte ich dann Sonderpädagogik. Und das Studium bestand aus einem fatalen Cocktail, sage ich heute, aus Pädagogik, Psychologie, Ethik und evangelische Religion habe ich als Fach studiert. Und was mich am meisten interessierte, war die Psychologie. Da hatte ich immer einen Hang, ein großes Interesse und es wurde fast zu meinem Hobby. Ich las Unmengen an Büchern und interessierte mich da an vielen Sachen. Und als ich als Letzte erfuhr und blickte von allen, die in meiner Bekanntschaft so waren, dass ich Magersucht habe, da stürzte ich mich dann auf diese Bücher, um zu gucken, was das genau ist, um zu gucken, wie die Diagnosen da sind und zu gucken, ob das bei mir auch so ist. Und in diesen Psychologiebüchern fand ich dann, die Ursachen von Magersucht sollen in der Kindheit liegen. Magersucht ist eine Krankheit. Magersucht ein Schrei nach Liebe, ein Mangel an Selbstliebe, ein Unterdrücken von Gefühlen und so weiter. Ich hatte ab dem 12. Lebensjahr Tagebücher geschrieben, also ohne Ende, viel. Ich habe immer viel geschrieben und meine Gefühle so aufs Papier gebracht. Man sagt von Magersüchtigen, und das ist auch so, dass sie so ganz gefühllos sind nach außen. Und ich habe das aufs Papier gebracht. Ich habe auch in der tiefen Magersucht dann Tagebücher geschrieben und eins davon, ich weiß nicht mehr, auf welchen Grund ich das gemacht habe, zu einem christlichen Verlag geschickt. Und der hat das veröffentlicht und es folgten dann noch 2 Bücher, auch aus dieser Zeit. Und ich habe diese Bücher zutiefst bereut und jetzt im letzten Jahr dann den beiden Verlagen gesagt, die sollen nicht mehr verkauft werden. Und das ist auch so, weil ich in diesen Büchern meine Eltern anklage, meine Kindheit, meinen Eltern die Schuld eigentlich an einer Krankheit, an der Magersucht gab. Jesus hat mir vergeben, ja, und ich bin frei von Schuld in dieser Sache und auch froh darüber. Mittlerweile war meine Ehe und mein Körper und meine sozialen Kontakte so weit zerrüttet, dass ich am Ende war und dachte, ja, jetzt muss ich was tun, ich muss da raus, ich will da raus. Und so nahm ich wieder meine Psychologiebücher und all mein Wissen, was ich hatte und dachte, wenn Magersucht eine Krankheit ist, wo ist denn das Mitleid? Mir schlug immer nur Groll und Zorn entgegen, teilweise auch Verzweiflung dann der Verwandtschaft. Und ich dachte, wo sind die Pillen dafür? Ich hatte dann durch die Bücher, die ich geschrieben hatte, viele magersüchtige Frauen kennengelernt, auch dann Kontakte und ich kannte viele, die durchtherapiert waren, also von vorne bis hinten über die Jahre und die auch völlig am Ende waren und nichts hatte geholfen und so war für mich Therapie nie ein Thema. Ja, und wenn die Ursachen in der Kindheit liegen, wie es in den Büchern so stand, dann dachte ich, wer kann mir die Kindheit irgendwie wegmachen, operieren wie ein Geschwür, geht auch nicht. Ja, und wenn mir bedingungslose Liebe fehlt, und das Gefühl hatte ich, Wer soll sie mir geben? Eins wusste ich, Menschen konnten mir das nicht geben, was ich suchte. Dazu wusste ich zu sehr, was Enttäuschung war. So versuchte ich das dann mit der Selbstliebe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich fand dann in einem Buch die Idee, stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, du bist gut, alles ist gut, es wird gut und ja, motivier dich selber. Ich habe das gemacht. Ich war so verzweifelt, ich habe das gemacht und es brachte natürlich auch nichts. Ja, dann habe ich noch gedacht, vielleicht die Gefühle zulassen, vielleicht das Ganze mal rauslassen. Und das führte dazu, weil eigentlich nur Wut und Groll da war, auch Hass, dass diese Sache gemischt und gepaart mit Verzweiflung mich dazu brachte, noch mehr zu hungern. Also immer weiter runter, über viele Jahre. Dann, ja, habe ich versucht, im Buddhismus was zu finden, im Koran. Ich habe gelesen und irgendwelche östlichen Religionen. Ich habe gesucht und nichts half. Die Ehe zerbrach. Es kam zur Scheidung. Und danach lebte ich noch 3 Jahre in Sünde mit einer Frau zusammen. Und suchte da wahrscheinlich bedingungslose Liebe, trotz allen Wissens, dass das in die Hose geht, und so war es auch. Nach der Trennung war ich dann am absoluten Nullpunkt und wollte mein Leben wegwerfen. Ich hatte Bilanz gezogen, mir war völlig klar, das Leben ist so, das Leben bleibt so und das Leben will ich so nicht haben. Trotz der Kinder, die ich hatte. Genau in der Zeit lernte ich dann eine Frau kennen, die mir von Jesus erzählte. Und ich merkte, sie hat eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus, den ich von früher irgendwie so als, der mir bekannt war, aber zu dem ich keine Beziehung hatte. Sie hatte das. Und es entstand ein Kontakt. Und jedes Mal, wenn sie kam, sie brachte immer das Gleiche mit. Immer nur 2 Sachen. Jesus und die Bibel. Und es kam dazu, dass ich sagte, okay, ich werfe mein Leben jetzt nicht weg, sondern ich werfe es vor Jesu Füße und kann das nochmal ausprobieren und dann danach eben das Leben wegwerfen. Also ich nehme diese Chance, diesen Versuch, den mache ich noch und das war's dann. Und ich habe Jesus auf diese Art und Weise auch ganz ehrlich das so gesagt und ihm mein Leben gegeben. Und er hat es mit sich machen lassen. Der hat mein Leben genommen und ordentlich aufgeräumt. Der Wendepunkt kam dann, als ich begriff, es war ein Weg dahin, aber ich begriff irgendwann an einem bestimmten Punkt, Magersucht ist keine Krankheit. Magersucht ist Sünde. Und wenn ich daran denke, dann, ich kann immer so gut in Bildern denken. Und für mich war das so, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben die Augen öffnen, sehe in meiner Hand eine Pistole und vor mir mehrere Leichen. Da lag dann, ne, als Bild, mein Ex-Mann, dessen Zukunft ich durch die Scheidung und viele andere Sachen, auch besonders durch die Magersucht, total, ich sag das mal, versaut hatte. Der sieht seine Kinder jetzt alle 14 Tage. Da lagen die Eltern, die wahrscheinlich wie Hund gelitten haben, als ich immer dünner wurde. Ich hatte den Kontakt abgebrochen, über 10 Jahre ungefähr. Zu Weihnachten und Geburtstag gab es mal einen Anruf, aber mehr war das nicht und ich bin Einzelkind. Den Rest erspare ich euch, da lagen meine Ex-Schwiegereltern und meine Schwägerin und so weiter. Und ich blickte an diesem Punkt total, was ich getan hatte. Und mir hatte nie jemand gesagt, Sandra, du musst hungern. Das habe ich ganz alleine gemacht, das wollte ich. Ja, dann stand ich da vor diesem Scherbenberg, Schutthaufen und sagte, Jesus, diese Verantwortung, damit kann ich niemals weiterleben, nie. Und Jesus sagte, Sandra, aber genau dafür bin ich gestorben. Schuld. Dafür bin ich gekommen, um dir Schuld zu nehmen, um euch frei zu machen. Und in dem Moment begriff ich zutiefst, was Gnade ist und gab Jesus alle Schuld. Ich habe mir da ganz viel Zeit genommen. Ich habe das bewusst in Einzelheiten gemacht, habe alles zugelassen, habe gesagt, Jesus, zeig mir alles. Ich will dir das alles geben. Ich will ganz frei sein. Auch mit dem Wissen, dass Satan eines Tages versucht und sagt, hey, denk mal dran, damals hast deine Eltern dermaßen gequält. Und ich konnte immer sagen, nein, ich habe Jesus diese Schuld gebracht an dem Tag, ein für alle Mal. Ja, und dann war mir klar, wie lieb Jesus mich hat. Und mein Hunger war endlich gestillt, mein Hunger nach bedingungsloser Liebe an diesem Punkt. Und das war der Punkt, wo ich war frei, ich konnte essen, ich wollte essen, ich nahm zu, ich war heil. ja, Jesus vergab mir, aber ich musste und durfte dann auch vergeben. Jesus zeigte natürlich auch die Schuld, die andere an mir getan hatten. Das sind immer zwei Seiten. Einerseits tue ich Sünde am anderen, aber er auch an mir. Und Jesus hat ganze Sache gemacht, ganz aufgeräumt. Das Problem für mich war nicht das Vergeben, weil ich wusste, so viel hat Jesus mir vergeben. Wie kann ich da sagen, nee, das mache ich nicht. Das Problem für mich war, diese Schmerzen zuzulassen. Einfach, ja, es war ganz viel verschüttet. Ich habe viele traurige Sachen gar nicht an mich rangelassen. Und Jesus hat als Mann der Schmerzen, als Fachmann der Schmerzen an meiner Seite gestanden und hat gesagt, ja, ich helfe dir. Auch für diese Schmerzen, für deren Sünde bin ich gestorben, Sandra. Und irgendwann war ganz aufgeräumt. Ja, ich habe dann begann ein Weg und Jesus hat weiterhin durch mehrere Lektionen geführt, die immer ganz, ganz stark waren zu erfahren. Jesus hat dann meine ganze Pädagogik eigentlich über Bord geworfen, die ich studiert hatte und auch über die Jahre praktiziert hatte. Meine ganze Erziehung sah plötzlich, ich dachte, so kann ich gar nicht weitermachen. Ich habe dann alle meine Pädagogik- und Psychologiebücher weggeworfen. Meine vielen Tagebücher, es waren 40, mit einem Teppichmesser zerschreddert, damit sie keiner lesen kann. Alles weg. Und an diesem Platz steht jetzt nur noch ein Buch und das ist die Bibel. Für alle Bereiche des Lebens. Ich freue mich da so drüber. Und mein Lebensmotto, leiste was, dann bist du was und alle haben dich lieb, das ist gewichen. Einem Motto, was Ewigkeitswert hat. Was nicht zerstört, sondern lebendig macht. Und mein Motto ist, Jesus ist da. Und ich habe mich gestern, das ist auch dann der Schluss, so sehr gefreut, als wir diesen Vers hatten im Korintherbrief. Kapitel 6, Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden in der Kraft des Namens des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ich sag Amen dazu. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Sandra, dass du uns mit da hineingenommen hast. Das hörte sich ja wirklich nach einer Katastrophe an, aber eine Katastrophe, die eben für Jesus nicht zu groß ist, sondern wo er auch verändernd eingreifen kann. Und ich denke, das ist auch etwas, was Mut macht für all die anderen, die möglicherweise hier heute Abend sind, die auch in der ausweglosen Situation zu sein scheinen oder sich so empfinden, zu sehen, Gott kann auch da. Und deshalb biete ich hier gerade an der Stelle auch nochmal. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du Sandras Leben in der Hand gehabt hast von Anfang an und dass du sie nie losgelassen hast und ihr nachgegangen bist, egal was sie gemacht hat. Vielen Dank für diese Frau, die Christin, die ihr begegnet ist und die du gebraucht hast. Vielen Dank dafür, dass du Sandras Leben aufgeräumt hast und dass du ihr vergeben hast. Und vielen Dank, dass du das auch machen kannst in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder daran erinnerst und gerade diejenigen von uns, die mit Schwierigkeiten im Leben zu tun haben, da möchte ich dich bitten, dass du auch da hineinsprichst und da veränderst. Amen. Das Thema, was ich rausgesucht habe heute für euch, das ist das Thema Abtreibung. Ich vermute mal, für die meisten von euch wird das keine so große Frage sein. Möglicherweise sind aber auch Personen hier unter uns, die schon ganz persönlich etwas mit Abtreibung zu tun gehabt haben. Entweder selbst welche praktiziert oder der Angehörigen miterlebt. Es geht mir heute Abend nicht so sehr darum, wenn dich das betreffen sollte, dich jetzt zu verurteilen oder fertig zu machen, sondern mir geht es stärker darum, dass wir unsere Einstellung zur Abtreibung neu ins Gedächtnis rufen, vielleicht auch neu emotional davon betroffen sind. Denn ich habe den Eindruck, dass selbst diejenigen unter uns als Christen, für die klar ist, Abtreibung kommt für mich als Christ nicht in Frage, dass wir doch relativ stark uns daran gewöhnt haben. Und auch, dass wir nicht immer es einfach empfinden, in der Öffentlichkeit auch dazu zu stehen. Denn wenn ihr einmal euch umschaut, dann werdet ihr merken, dass das Thema Abtreibung in den letzten Jahren auch unter Christen immer weniger populär geworden ist, immer stärker an den Rand gedrängt worden ist, so als hätte man sich mit dem Status quo abgefunden. Das ist halt so. Das machen ein paar Leute, wir hoffentlich nicht. Ich sage jetzt hoffentlich, weil ich erinnere mich an eine Meldung von IDEA. Ich glaube, es ist so 4 oder 5 Jahre her. Da berichteten sie, dass in einer Baptistenklinik in Berlin Abtreibungen vorgenommen worden sind. Wo ich mich natürlich an den Kopf gefasst habe und gesagt, na, wie ist denn das möglich? Da treten wir als Freikirchler auf, als diejenigen, die die Ethik gepachtet haben oder zumindest diejenigen, die bibeltreu sein wollen. und dann wird in eigenen Kliniken freikirchlicher Verbände Abtreibung praktiziert. Nun hinterher, die Ärzte haben sich dann irgendwie rausgeredet und gesagt, naja, in diesem Fall, man musste unbedingt und in dem musste man auch und in dem ging es auch nicht anders und es war ihnen natürlich peinlich, dass das irgendwie jetzt diskutiert worden ist. Aber zumindest hat mir das vor Augen geführt, naja, ganz so fest und ganz so deutlich scheint die Überzeugung ja nun doch nicht zu sein. Und schon gar nicht so deutlich, dass Christen sich in der Öffentlichkeit outen und zu solch einem unpopulären Thema auch Stellung beziehen. Und da meine ich ja nach wie vor, wir können ja immer noch in der Gesellschaft oder bei den Menschen in unserer Umgebung etwas erreichen. Wir können Menschenleben retten, menschlich gesehen, wenn wir Frauen, die gewillt sind abzutreiben, helfen, das Kind zu behalten, ihnen Ratschläge geben, sie seelsorgerlich begleiten und so weiter. Und auf der anderen Seite können wir da, wo wir die Möglichkeit haben, politisch aktiv zu werden, ja durchaus auch dieses Rad wieder zurückdrehen. Es muss ja nicht so sein, einmal ist das legitim und dann bleibt es das für immer. Es ist ja durchaus auch möglich, da wieder sensibel zu werden und darauf zu achten. Und ich glaube, dass wir biblisch sowieso, aber auch, dass wir rein verstandesmäßig die besseren Argumente haben. Und ich glaube auch, dass wir in der Gegenwart eher dazu eine gute Möglichkeit haben, weil immer mehr Menschen gegen die platte Propaganda eines Feminismus etwas allergisch reagieren. Das war ja vor, ich weiß nicht, einem Jahr die Frau Herrmann, die da auf sich aufmerksam gemacht hat, indem sie so etwas polemisch über den traditionellen Feminismus hergezogen hat. Und tatsächlich ist es so, dass viele Leute die leeren Phrasen dieser Propaganda erkennen. Und wenn ich einmal nur die neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes nehme, zumindest das, als ich nachgeschaut habe, waren die für 2006 noch nicht erhältlich, aber von 2005, da hat man dort 124.023 Abtreibungen registriert. Also wenn wir mal etwas runden, dann sind wir bei 125.000. 125.000 im Jahr 2005. Nun, jetzt kann man sagen, es gibt auch noch eine Dunkelziffer, die ist in Deutschland allerdings relativ niedrig, weil das ja allgemein legitim ist, abzutreiben ist heute kein großes Problem. Deshalb, es gibt andere Länder wie Polen, da ist die Dunkelziffer wesentlich höher. Es gibt auch hier welche, aber das ist nicht mehr so viel. Trotzdem, die Zahl 125.000, die sollten wir uns auf der Zunge zergehen lassen. 125.000 ist eine ganze Menge. Das ist so viel wie die Einwohnerzahl einer Großstadt wie Potsdam oder Heidelberg. Und da merken wir, das ist viel. Wenn wir daran denken, dass es in manchen Kriegen, von denen wir in den Nachrichten hören, nicht so viele Menschen gibt, die umkommen. Ich habe gestern erwähnt, dass in dem Konflikt in Darfur innerhalb der letzten 10 Jahre etwa 200.000 Menschen ermordet worden sind. Und das ist ja schlimm. Aber in diesen 10 Jahren, wenn wir das einmal hochrechnen, dann sind wir bei 1,2 Millionen Babys, die in Deutschland im Mutterbauch den Krieg verloren haben ums Leben. Da kommt keine UNO-Hilfstruppe, die denen beisteht, sondern daran hat man sich gewöhnt. Wenn wir das einmal noch zusammenrechnen seit dem Zweiten Weltkrieg, dann kommen wir darauf, dass höchstwahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg mehr Kinder in Deutschland, der gar ausgemacht worden ist im Krankenhaus, als möglicherweise dort deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Ich will das ja nur einmal so ein bisschen immer wiederholen, von verschiedenen Seiten aus beleuchten. Es geht hier nicht um einen Todesfall, es geht um einen, ja wir können sagen, Massensterben oder Massenmord. Und ich weiß nicht, wie wir da tatenlos zuschauen können und nichts sagen, um uns daran zu gewöhnen. Ich glaube, das geht gar nicht. Eigentlich sollte es nicht gehen. Und deshalb soll mein Vortrag ja mit dazu dienen, eben da auch neu zu sensibilisieren. Das ist nicht irgendwas. Das ist auch nicht etwas, an das man sich gewöhnen sollte. Ich will sogar nicht einmal ausschließen, dass in 50 Jahren einmal unsere Kinder mit dem Finger auf uns zeigen, wie vielleicht wir auf unsere Eltern oder Großeltern, die im Nationalsozialismus schweigend zugesehen haben, wie man denn die Juden ermordet hat. Denn im Grunde genommen, wie wollen wir denn rechtfertigen? Und sagen wir ja, ich war es nicht. Ich habe nur zugeschaut. Das haben die anderen gemacht. Ich habe davon ja nichts gewusst. Ja, das ist ja dasselbe, was auch einige in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht haben. Zugeschaut. Nichts getan, einfach laufen lassen, man konnte doch sowieso nichts tun, man war dafür nicht verantwortlich. Nun, vielleicht meint ihr jetzt, ich übertrage dort ein bisschen dick auf, aber immerhin leben wir in einer Demokratie, in der von uns erwartet wird, dass wir mit am öffentlichen Leben teilnehmen und auch mit unsere Überzeugungen dort einbringen. Das ist jetzt nur der Hintergrund. Nun, ich möchte auch jetzt darauf hinweisen, dass jedes Jahr mindestens 200 Kinder abgetrieben werden, die älter und reifer sind als viele Frühchen, deren Leben in der medizinischen Kunst heute problemlos erhalten werden kann. Laut Frank Montgomery, dem Vorsitzenden des Magdeburger Bundes, sind es sogar 800 Kinder jedes Jahr, die nach der 20. Schwangerschaftswoche getötet werden. Also jetzt nehmen wir nur mal die Kinder, die schon so reif sind, dass sie außerhalb des Mutterbauches mit den medizinischen Mitteln, die wir heute haben, durchaus problemlos überleben könnten. Behinderte Kinder werden relativ häufig im späten Verlauf der Schwangerschaft abgetrieben, wenn man es eben nicht rechtzeitig gemerkt hat. Wir müssen heute davon ausgehen, dass 90-95% aller Kinder, bei denen das Doe-Syndrom, also das, was man Mongoloid nennt, diagnostiziert, abgetrieben werden. 90-95%. Ich habe eine Zeit lang in einem Behindertenheim gearbeitet, da waren auch Kinder, die man eben als Mongoloid bezeichnet. Und wenn ihr mit denen zu tun habt, dann müsst ihr sagen, natürlich sind das Menschen. Das sind sogar Menschen, die relativ gut leben können. Häufig Menschen mit einem sonnigen Gemüt. Natürlich auch machen sie auch Unsinn, ist klar, müssen wir genauso erzogen werden wie andere Kinder auch. Das hatte mich dann doch überrascht, als ich vor 1,5 Jahren gelesen hatte, ich glaube, der Fokus hatte darüber berichtet, dass ein Kind mit Doe-Syndrom in Spanien einen Universitätsabschluss geschafft hat. Da würden wir denken, was, das geht doch gar nicht. Ja, nun, die Eltern hatten sich tatsächlich sehr, sehr engagiert, hatten das Kind von Geburt an stark gefördert. Ich fand das sehr, sehr erstaunlich, ist es auch. Aber irgendwie zeigt es uns, wir können nicht sagen, dieses Leben, ach, zack, nichts wert, schmeißen wir weg. Selbst wenn das nun nicht mit Universitätsabschluss wäre, selbst wenn es dann nicht mal einen Hauptschulabschluss gäbe, könnten wir nicht sagen, dieses menschliche Leben ist nichts wert. Aber genauso wird hier eine Rechtfertigung für Abtreibung vorgenommen, nur weil dort eine körperliche Krankheit da ist. Und das wird euch vielleicht auch auffallen, dass ihr in der Straße oder auch in den Behindertenheimen immer weniger Behinderte trefft, Junge. Das sind in erster Linie die Älteren. Ja, weil da war man halt noch nicht so weit, schon denen das Leben zu nehmen. Die mussten das halt noch ertragen, nicht? Heute beendet man das dann schon, bevor es anfängt. Und das sollte uns auch schockieren. Nun, interessanterweise, die katholische Kirche sieht das ganz klar. Eigentlich sollten wir uns da dem durchaus anschließen. In dem Erwachsenenkatechismus der katholischen Kirche, in dem Abschnitt 1398, lesen wir, dass jemand, der ein menschliches Leben abtreibt, ich zitiere, wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation zu, sodass sie von selbst durch Begehen der Straftat eintritt. Unter dem Recht, vorgegebenen Bedingungen und so weiter und so weiter. Das heißt, derjenige, der eine Abtreibung vollzieht und derjenige, der sie an sich vollziehen lässt, ist nach katholischer Auffassung mit dem Moment, wo er es tut, exkommuniziert aus der Kirche. Das heißt, Kirchenzucht wird hier geübt, Gemeindezucht. Das ist zumindest die Vorstellung der Kirche, die ja das in Einzelfällen nicht kontrolliert. Aber hier ist das der Hintergrund dabei. In der deutschen Rechtsprechung untersteht das ungeborene Kind dem Schutz des Staates. In den 70er Jahren wurde dann beschlossen, Abtreibung in besonderen Notfällen straffrei zu lassen. Man sprach von der Indikationsregelung. Da war eine Indikation, entweder wenn das persönliche Leben, das Leben der Mutter, bedroht war, dann auch wenn man annahm, dass das Kind eine schwere, belastende soziale oder psychische Situation bei der Mutter hervorrief oder wenn man befürchten musste, dass das Kind schwer behindert sein würde, dann sei eine Abtreibung legitim, als Ausnahme. Generell steht das Kind unter dem Schutz, das ist bis heute auch noch so, aber das sei die Ausnahme. Bei dem Zusammenschluss oder bei eben dem Anschluss der ehemaligen DDR an die Bundesrepublik kam dann auch verstärkt noch die Fristenlösung dazu, dass ein Schwangerschaftsabbruch in einem gewissen zeitlichen Rahmen, das heißt innerhalb der ersten 3 Monate, straffrei vorgenommen werden kann. Das heißt, er ist jetzt nicht legitim, ist auch nicht erlaubt in dem Sinne, aber straffrei. Faktisch führt das natürlich zu nahezu unbegrenzten Abtreibungsmöglichkeiten, weil diese Form entweder der Indikationslösung oder eben der ersten 3 Monate, eigentlich jeder, der abtreiben will, der findet dann auch einen Grund dafür, das geht dann. Wer die Geschichten mancher ungewollt schwangeren Frauen hört, kann allerdings auch den Eindruck gewinnen, dass das die letzte Chance der Betreffenden ist. Da ist beispielsweise das junge Mädchen, das von ihrem eigenen Vater vergewaltigt worden ist und jetzt ein Kind erwartet. Oder da ist die Mutter, die schon 10 kleine Kinder hat und mit denen nicht zurechtkommt und jetzt ihr 11. Kind erwartet. Oder da ist die junge Frau, die vielleicht erst 14 oder 15 ist, von ihrem Freund verlassen und selbst geht sie noch zur Schule. Solche Fälle gibt es ja durchaus und das sind nicht mal Ausnahmen. Und da könnte mancher sagen, ja, das Leben dieser Frauen wird doch zerstört durch das Kind. Und deshalb muss man das Kind wegmachen. Oder wie man dann auch spricht, man muss die Schwangerschaft unterbrechen. Was hier irgendwie eigentlich nur ein Euphemismus ist, nicht? Denn wenn ich etwas unterbreche, ja, dann mache ich später damit vielleicht weiter oder so. Das geht hier natürlich nicht. Nun, Abtreibungsbefürworter argumentieren darüber hinaus, dass niemand einer Frau vorschreiben dürfe, was sie mit ihrem eigenen Körper zu machen habe. Schließlich sei es ja genauso wenig ein Problem, sich die Haare zu schneiden, die Nase zu piercen oder eben ein Zellklumpen aus der Gebärmutter zu entfernen. Und darüber hinaus wird gesagt, weil hier das Selbstbestimmungsrecht des Menschen an erste Stelle gestellt wird, niemand kann doch einen Menschen zwingen, eine solch starke Einschränkung in Kauf zu nehmen, wie das Bekommen und das Erziehen eines Kindes. Da kann man sagen, man kann es ja auch noch zur Adoption freigeben, aber zumindest das Bekommen muss man noch machen. Man verliert seine hübsche Figur, wird jetzt ganz dickbäuchig dabei, nimmt vielleicht hinterher auch nicht mehr so ab, hat dann vielleicht auch Schwangerschaftsstreifen, hat dann was weiß ich, monatelange Übelkeit, da kann mich doch keiner dazu zwingen. Ich kann doch selbst entscheiden, ob ich das will oder nicht. Und wenn ich es nicht will, dann kommt das Kind eben weg. Feministinnen behaupten, hier Zitat, das Abtreibungsverbot bedeutet nichts anderes als ein Gebärzwang. Es verletzt eine ganze Reihe von Grundrechten der Frau. Es verletzt den Kerngehalt ihres Persönlichkeitsrechts, ihr Recht auf Leben, auf Gesundheit, auf körperliche Integrität, auf Gewissensfreiheit und ihre moralische Autonomie, ihre Entscheidungsfreiheit sowie das weltweit anerkannte grundlegende Menschenrecht auf selbstbestimmte Mutterschaft. Zitat hier von feministischer Seite aus. Nun, wie sehen das die Religionen? Ich habe da gestern ja darauf hingewiesen bei der Frage der Selbstmordes. Ich will das hier nur kurz tun. Abtreibung, müssten wir sagen, ist schlecht, weil alle Religionen darin die Tötung menschlichen Lebens erkennen. Also hier ist tatsächlich so, dass es keine Religion gibt, die per se Abtreibung rechtfertigen würde. Und bei manchen Religionen ist das allerdings abhängig von dem Entwicklungsstand des Embryos. Im Judentum ist eine Abtreibung legal, wenn das Leben der Mutter bedroht ist, so sagen Rabbinen heute, was allerdings die Zahl der Abtreibung auf ein Minimum drücken würde. Ich habe die Zahlen auch rausgesucht, ich habe sie jetzt hier nicht gerade vor mir, ist im weiteren Verlauf meines Aufsatzes. Das ist jeweils unter 1% in Deutschland. Weil eben die medizinische Versorgung so gut ist, dass auch bei Risikofaktoren der Mutter eine wirkliche Schädigung relativ, also wirklich sehr selten ist. Dann ist es so, dass Abtreibungen allerdings als Mord gesehen wird, generell, weil das Leben ja von Gott geschaffen ist und von Gott geschenkt ist. Es wird dann Ausnahme gesehen, ich sage, die Mutter wird bedroht, auch wenn eine Frau vergewaltigt worden ist oder im Fall einer reumütigen Ehebrecherin, die bei ihrem Ehebruch ein Kind gezeugt hat. Das sind so Ausnahmen, die Rabbinen heute, nicht die Bibel, aber die Rabbinen als Ausnahme zulassen. Einige jüdische Autoritäten vertreten heute noch etwas lockerere Auffassungen. So ein Jakob Emden, der erlaubt die Abtreibung, bis das Kind den Mutterbauch durchbrochen hat. Also hier meint er dann eben bis kurz vor der Geburt. Das wäre dann ungefähr so, wie man heute das regelt bei der Abtreibung von Behinderten. Darüber hinaus meint er, dass es sogar genügend sei, wenn der Embryo der Mutter Qual oder Schmerzen bereiten würde, dann sei es auch gerechtfertigt, diesen zu töten. Im Talmud, der ist ein bisschen strenger, der sagt, bis zum 41. Tag, das heißt eben, jetzt sind wir bei nicht ganz anderthalb Monaten, da sei der Embryo noch kein schützenswerter Fötus, weil er da noch nicht vollkommen Mensch sei. Das ist aber der Talmud, nicht die Bibel. Im Islam ist Schwangerschaftsverhütung legitim. Abtreibung eines ausgebildeten Fötus hingegen gilt als Tötung eines lebendigen Wesens und steht unter harter Strafe Allahs. Gleiches, also das, die Ausnahme ist hier wiederum auch nur, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Das ist dann ja auch nicht, dass die Abtreibung legalisiert wird, sondern hier ist eine sogenannte Güterabwägung. Da sagt man, hier ist ein Leben in Gefahr und da ist ein Leben in Gefahr. Jetzt müssen wir uns für eines der Leben entscheiden, nach unserem menschlichen Dafürhalten. Und dann sagen wir, das Leben der Mutter, die ja auch gleichzeitig Ehefrau ist und vielleicht noch andere Kinder hat und so weiter, das ist jetzt mehr schützenswert als das des Kindes. Hier geht es ja nicht darum, dann die Abtreibung zu legalisieren, sondern nur in der Güterabwägung zwei Werte, die beide schützenswert sind, gegeneinander abzuwägen. Im Islam ist es so, dass der Fötus erst ab dem vierten Monat als beseelt gilt, so sagt Sure 23, Vers 12, und deshalb schützenswert wäre. Im Hinduismus und Buddhismus wird Schwangerschaftsabbruch generell abgelehnt, weil jedes Leben, auch nicht nur menschliches, unter dem Schutz der Götter oder des Brahman steht. Jede Abtreibung hat darüber hinaus auch schlechtes Karma zur Folge, also wirkt sich auf die nächsten Wiedergeburten schlecht aus, dass man da schlechter wiedergeboren wird oder selbst abgetrieben wird oder darunter leidet oder so. Deshalb sollte man grundsätzlich darauf verzichten. Es gibt dann einzelne Beispiele, beispielsweise ein Mönch, der in Birma dann eben sich an einer Abtreibung beteiligt hatte, der wurde dann aus der Mönchgemeinschaft ausgeschlossen und dann wurde eben gesagt, auch der könne jetzt da nicht mehr weiter als buddhistischer Mönch arbeiten. Darüber hinaus, Abtreibung ist grundsätzlich in der ganzen abendländischen Geschichte immer unter Strafe gestellt worden. Wir haben das im Mittelalter bei dem Lex Salica aus dem Jahr 507. Da wurde eine Strafe von 4000 Denaren für die Tötung eines Kindes im Bauch der Mutter ausgesprochen. Kaiser Karl V. zur Zeit der Reformation ließ dann in seiner peinlichen Gerichtsordnung unter Androhung von Folter und Todesstrafe die Abtreibung verbieten. Das ging dann auch weiter so bei dem allgemeinen preußischen Landrecht von 1794. Auch da wurde Abtreibung verboten. Allerdings hat man auf die Todesstrafe verzichtet und das in 20 Jahre Zuchthaus umgewandelt. 1871 wurde dann der bis heute gültige Paragraph 218 Strafgesetzbuch aufgenommen, aber dann neu geregelt. Hier wurde die Strafe auf 5 Jahre Zuchthaus herabgesetzt. Die SPD hat dann 1920 einen Antrag angebracht, wo die Abtreibung in den ersten 3 Monaten straffrei sein soll. Das wurde dann auch durchgesetzt in der Weimarer Republik, wurde später dann wieder aufgehoben. 1926 wurde dann Abtreibung nur noch als Vergehen und nicht mehr als Verbrechen im Gesetz definiert und lediglich in schweren Fällen eben nach den 3. Monaten nur noch mit Gefängnis statt mit Zuchthaus oder Ähnlichem bestraft. Dann wurde ein Jahr später, also auch noch in der Weimarer Republik, die medizinische Indikation, das heißt das Leben der Mutter wird bedroht, als Rechtfertigungsgrund angesehen. Die Nationalsozialisten setzten die Abtreibung behinderter Kinder bis zum 6. Monat war dann erlaubt. Und die Abtreibung von Leben, unwerten Lebens, das heißt eben von Nicht-Ariern, wurde dann sogar bis kurz vor der Geburt erlaubt. Hingegen arische Frauen, das heißt deutsche Frauen, die wurden dann wieder mit langer Gefängnisstrafe bedroht, wenn sie diese Nachkommen töten würden, weil da wollte ja der Nationalsozialismus seine Soldaten dadurch haben. Nun, ich gehe jetzt nicht darauf ein, das könnt ihr dann nachlesen in meinem Buch, wie das in dem Einzelnen sich weiterentwickelt hat. Der Stand, den wir grundsätzlich haben, der ist von 1993. Da hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass Abtreibung grundsätzlich strafbar ist. Das nennt aber aus den Paragraphen 218a medizinische und rechtlich begründete Ausnahmen. Das sind einmal die medizinische Indikation, die ich gesagt habe, die kriminologische, das heißt zum Beispiel Vergewaltigung, die medizinische, wenn das Leben der Frau behindert ist, oder die angespannte soziale Lage. Darüber hinaus gibt es dann auch die legale Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche, wenn die Frau einen Beratungsschein hat, das heißt in eine Beratung gegangen ist, die von dem Gesetz her den Auftrag hat, die Frau dazu motivieren, das Kind auszutragen und alle Mittel aufzuzeigen, die der Staat zur Verfügung stellt, um diese Frau darin zu unterstützen, einschließlich der Möglichkeit später Adoption oder Ähnlichem. Das steht so im Gesetz. Allerdings nicht jede Beratungsstelle tut das auch so. Häufig hängt es da ganz stark am Träger, der das macht. In anderen europäischen Ländern ist das sehr unterschiedlich geregelt. In Frankreich und Belgien ist die Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche straffrei. In den liberalen Niederlanden kann nach vorheriger Beratung bis zur 20. Woche dann straffrei abgetrieben werden. In Großbritannien sogar bis zur 24. Woche. In Polen müssen unabhängig voneinander 3 Ärzte medizinisch oder embryopathische Indikation feststellen. Das heißt also feststellen, dass die Mutter in Gefahr ist. Und wenn die 3 Ärzte unabhängig voneinander das tun, dann dann ist das die einzige Möglichkeit, legal abzutreiben. Eine Wenn-Wandlung gibt es gerade in Portugal. Da war Anfang dieses Jahres eine Volksbefragung und da geht es darum, die Abtreibung zu lockern. Denn bisher war es nur möglich, wenn eine Frau vergewaltigt wurde oder deren Leben in Gefahr war. Das ist jetzt aber doch im Fluss. Nun, die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, und das ist hier wahrscheinlich die Kernfrage, die für viele von euch schon beantwortet ist, wann ist der Mensch ein Mensch? Und hier ist meine These, Abtreibung ist schlecht, weil schon der Embryo ein schützenswerter Mensch ist. Da fand ich eine sehr interessante Meinungsumfrage von DIMAP, also dem Meinungsforschungsinstitut. Und zwar haben die eine Umfrage gemacht in Deutschland nach der Auffassung der Bevölkerung. Wann ist der Mensch ein Mensch? Unter anderem fand sich dort eine Antwort, der Mensch ist im Augenblick der Verschmelzung von Samen und Eizelle ein Mensch, ein schützenswerter Mensch. Das war eine der Möglichkeiten, die man ankreuzen konnte. Und interessanterweise haben 76% der Befragten das mit Ja angegeben. Und zwar unabhängig ihrer religiösen Hintergründe. Also, dass man nicht sagen kann, das waren jetzt alles nur Katholiken oder Protestanten oder Freikirchler, so viel gibt's ja sowieso gar nicht. Also, 76% der Befragten haben das so beantwortet. Das ist eine, die im Jahr 2002, also noch nicht so lange her, angestellt worden war, diese Meinungsumfrage. Und immerhin führt die uns vor Augen, dass eigentlich jeder vernünftig denkende Mensch intuitiv sagen würde, das ist der Anfang des Menschseins. Alles andere sind später willkürliche Setzungen dafür. Nun, ich möchte euch hier ein paar Daten geben, die das auch unterstützen. Schon sehr früh ist der Embryo äußerlich als menschliches Wesen erkennbar. Nach 14 Tagen ist das Kind 1,5 Millimeter groß, zeigt erste Blutgefäße. Am 18. Tag wird das Gehirn angelegt. 3 Tage später beginnt das Herz zu schlagen. Mit 28 Tagen, also die dürfen noch alle abgetrieben werden, ist bei dem winzigen Menschen, 4,2 Millimeter groß, alle Organsysteme angelegt. In der 6. Woche nimmt das Kind erste Informationen aus der Umwelt auf. Das heißt, die Lage in der Gebärmutter, der Druck auf den Körper, Temperaturunterschiede, hört wahrscheinlich auch schon Stimmen. Mit der 7. Woche, 21 Millimeter groß, sind alle Organe schon vorhanden, nicht nur angelegt, sondern vorhanden. Jetzt entwickelt sich nichts Neues mehr, es ist nur noch Nahrung nötig, um das Kind reifen zu lassen. In der 8. Woche bekommt das Kind seine eigene unverwechselbaren Fingerabdrücke, die es das ganze Leben behält. Mit der 9. Woche versucht das Kleinstkind zu greifen in der Fruchtblase. Wenn man die Hand berührt, kann es schon zufassen dabei. Um Störungen zu vermeiden, wird dann der Kopf weggedreht, wenn irgendwas in die Nähe kommt. Die zeigen sich an den Fingern, Fingernägel, Hände, Arme, Beine können bewegt werden. Bei Berührung der Wangen und Lippen zuckt das Kind, kann sogar da lächeln, zumindest könnten wir es so interpretieren. 12. Woche, 8 cm groß, alle Körperfunktionen sind abgeschlossen, Geschlecht, Fingernägel sind erkennbar. Das Kind ist sensibel auf Empfindungen und Erlebnisse der Mutter. Es reagiert auf Musik, es ist lernfähig, der Geschmackssinn ist ausgeprägt. Das Kind schluckt mit Genuss süßliche Fruchtwasser und so weiter, saugt am Daumen. Also 12. Woche, teilen wir das mal durch 4, dann sind wir jetzt. Also im 3. Monat, dieses Kind kann auch abgetrieben werden. Und dann sind wir im 4. Monat, kann das Kleinstkind dann eben schwimmen, Purzelbäume schlagen, die Bewegungen sind für die Mutter fühlbar, es hat einen festen Schlafrhythmus, ab der 26. Woche ist das Baby auch außerhalb der Gebärmutter lebensfähig nach heutiger medizinischer Möglichkeiten. Das soll nur ein bisschen einen Eindruck geben, das handelt sich hier eben nicht, wie manchmal gesagt wird, man sieht das Baby ja noch nicht, das handelt sich eben nicht nur um diesen Zellklumpen, sondern es ist ein lebendiges Wesen, das sehr vieles von dem kann, was eben dann Erwachsene auch kennen. Jetzt ist die Frage, was gilt denn als absolut schützenswerter Maßstab? Ich habe gesagt, die meisten Deutschen sagen, mit der Verschmelzung. Jetzt gibt es ja andere Angebote. Zum Beispiel sagen einige, die Geburt. Die Geburt, ab der Geburt ist das Kind schützenswert. Und für bestimmte rechtliche Dinge ist das auch so, zum Beispiel für Erbrecht. Für Erbrecht ist nur das Kind, was geboren wird, ist dann erbberechtigt. Das sind so Sonderregelungen. Allerdings will da ja weniger geregelt werden, ob das Kind schon Mensch ist, sondern hier geht es um formaljuristische Dinge, die nicht unbedingt mit dem Menschsein zu tun haben. Eigentlich müssten wir sagen, die Geburt ist sehr schwer nachzuvollziehen, dass man sagt, dann ist ein Mensch ein Mensch. Ich habe euch, glaube ich, erzählt, dass bei den Römern war das genau so, dass ein Kind eben sogar noch nach der Geburt abgeschoben werden konnte, getötet werden konnte, erst wenn dann der Mann, der Vater, das Kind als eigenes angenommen hat, dann galt es als schützenswert. Sonst konnte man das auch einfach noch töten, also das heißt bis vor und hier auch sogar noch nach der Geburt. Peter Singer, bekannter australischer Ethiker, vertritt genau diese Auffassung und sagt eben, Menschsein ist vollkommen willkürlich, der Mensch ist nur ein höher entwickeltes Tier und deshalb kommt ja sogar seine Auffassung, sei dann ein behinderter Embryo oder ein behindertes Neugeborenes weniger wert als ein gesunder Hund. Und genauso wie man einen Hund, wenn man ihn nicht mehr braucht oder einem, der mühsam fällt, töten oder einschläfern lassen kann, genauso müsste man das auch mit einem behinderten Kind tun können oder mit einem, was einen eben irgendwie stört. Logisch gesehen ist das alles nicht nachvollziehbar, denn was ist denn der Unterschied? Jetzt ist das Kind eine Stunde vorher im Bauch, bewegt sich genauso, lebt genauso, hat dieselben Organe, dasselbe Gewicht, kommt eine Stunde später raus und dann sagen wir, das ist kein Mensch, das ist ein schützenswerter Mensch. Das ist unlogisch, da ist ja gar kein Unterschied. Also dieses Argument können wir, glaube ich, fallen lassen. Wird heute auch nicht ernsthaft diskutiert, außer von einigen Extrempositionen. Darüber hinaus haben wir das große Problem, dass, von einer anderen Frage. Jetzt wird auch gesagt, das Kind ist schützenswerter Mensch, sobald es selbstständig leben kann. Hier müsste ich natürlich die Frage stellen, erst einmal, ja, wie sieht das denn mit dem Neugeborenen aus? Habt ihr mal, ein 2 Monate Neugeborenes und dann sagst du, Ade, ich habe alles für dich getan, dann setzt ihr es draußen im Park auf und sagt, tschüss. Was meint ihr, ist das Kind lebensfähig alleine? Ja, also ich habe manchmal selbst Bedenken, ob unser 7-jähriger Junge alleine lebensfähig ist, nicht? Also da würde ich doch hier die Frage stellen, ist das nicht alles bloß graduell? Die kleinen Babys, die müssen gewickelt werden, gefüttert werden, die können gar nichts alleine. Und manchmal, wenn sie etwas älter werden, können sie immer noch nicht so viel alleine. Aber das ist eben graduell, geht ja immer weiter. Oder was ist dann mit dem schwer Pflegebedürftigen im Altenheim? Ja, der kann ja auch nicht mehr selbstständig alles machen, also auch kein Mensch mehr. Da merken wir, das ist natürlich auch absurd. Nicht an dem, was ich machen kann, oder an dem, den Querschnittsgelähmten. Er kann auch viele Sachen nicht, also kann auch nicht selbstständig leben. Kannst du auch beim Querschnittsgelähmten sagen, okay, hier ist deine Wohnung, jetzt versorg dich mal selbst. Geht ja gar nicht. Also hier merken wir auch, dieses Argument ist etwas absurd. Darüber hinaus ist es ja davon abhängig, wo das Kind ausgetragen wird. Meinetwegen ist eine Frau schwanger irgendwo im kenianischen Urwald, na, in Kenia gibt es nicht so viel Urwald, aber im kenianischen Busch. Ja, dann ist das Kind erst viel später schützenswerter Mensch. Warum? Ja, weil da die medizinischen Möglichkeiten viel geringer sind. Wird das Kind im hochtechnisierten Deutschland geboren? Ja, dann ist es vielleicht schon 2-3 Monate früher Mensch. Ja, das heißt, das Menschsein hängt ab von dem Ort auf der Welt, wo ich mich befinde. Das heißt, fährst du mit deinem Baby im Bauch nach Kenia, plötzlich ist es kein Mensch, fliegst du nach Deutschland und bist am Flughafen draußen, jetzt ist es ein Mensch. Ja, dann merken wir es natürlich auch Unsinn, nicht? Also das heißt, diese Lebensfähigkeit außerhalb der Mutter ist unlogisch, ist nicht nachvollziehbar. Dann wird gesagt, ein nächstes Kriterium sei, wenn der Fötus sich bewegt, zum Zeitpunkt, wann der sich bewegen kann, dann sei der Mensch schützenswerter Mensch. Auch damit kann ich mich eigentlich aus rein logischen Gründen nicht anfreunden. Erst einmal ist die Frage, was machen wir denn dann mit Körperbehinderten? Wieder nehmen wir den Querschnittsgelähmten. Ist der nun kein Mensch, weil er sich nicht so bewegen kann wie andere? Oder natürlich der Mensch im Koma wäre jetzt natürlich auch kein Mensch, erst recht nicht. Ja, ich könnte sogar noch schlimmer sagen. Was ist denn mit euch, wenn ich euch heute Nacht um 3 Uhr anschaue? Ja, da müsste ich doch auch sagen, keine Bewegung. Da sage ich ja, beweg dich, du rührst dich nicht, also kein Mensch. Dann kann ich die Strafrechte straffrei abmurksen oder so. Ja, das ist ja unsinnig eigentlich, müssen wir sagen. Es kann nicht nur an der Bewegung liegen, nicht, die ein Mensch hat, und weder an der potenziellen Beweglichkeit noch an der wirklich ausgeübten Beweglichkeit. Auch das scheint unsinnig, aber ihr würdet staunen, wenn ihr Bücher lest, dass solche Argumente allen Ernstes angeführt werden. Und das ist natürlich hier nicht so gut nachzuvollziehen. Ich habe das ja auch gerade erwähnt. Ich habe ja erwähnt, dass man eben sehr, sehr früh, denn nicht erst, wenn die Mutter das spürt, bewegt sich das Baby, sondern es bewegt sich ja lange vorher. Nur weil eben dann so viel Wasser da in der Fruchtblase ist, spürt man das nicht direkt. Gut, dann kommt ein nächstes, da wird gesagt, das Kriterium des Bewusstseins. Also ein Embryo, das sich seiner selbst bewusst ist, das ist das einschneidende Merkmal. Da gibt es Bioethiker Norbert Hörster und Dieter Birnbacher, die das ganz stark vertreten in Deutschland. Und die sagen, das sei eben Individualität und Personalität, die seien dadurch gegeben. Man glaubt hier, der Personenbegriff hänge mit dem Menschenbegriff zusammen. Und wenn da eine Persönlichkeit wäre, also Selbstbewusstsein wäre, dann sei das schützenswerter Mensch. Hier muss ich natürlich wieder die Frage stellen, wie will man das bitte überhaupt überprüfen? Wer will dem Embryo absprechen, dass es ein Selbstbewusstsein hat? Ja, man kann ja mit ihm nicht reden. Aber man kann ja nicht sagen, weil man mit dem nicht reden kann, hat es kein Selbstbewusstsein. Darüber hinaus wäre mich dann auch die Frage, was ist nun mit einem Neugeborenen? Versucht man das Selbstbewusstsein oder Persönlichkeitsbewusstsein eines Neugeborenen festzustellen? Ihr könnt das ja versuchen zu befragen, nach den Hobbys und Vorlieben und was weiß ich. Das wird auch nicht sehr viel funktionieren. Und wenn wir mal in unser Leben hineinschauen, unsere Persönlichkeit entwickelt sich doch ständig, oder? Ich meine, du bist zwar irgendwie derselbe Mensch wie vor 20 Jahren, aber irgendwie bist du auch ein ganz anderer Mensch als vor 20 Jahren. Neue Erfahrungen, neue Verhaltensweisen. Da, wo Jugendliche meinetwegen meinen, jeden Abend immer viel Action zu haben, sind manche 50 Jahre später, die sagen, lass mich nur in Ruhe, ich bin froh, dass ich Ruhe habe. Das ist dieselbe Person. Und hier müssen wir sagen, es ist doch da mehr, viel mehr eine Entwicklung. Und hier ist das einfach auf einer früheren Entwicklungsphase. Wir können nicht sagen, das Embryo hätte keine Persönlichkeit, nur weil wir mit dem nicht in Deutsch kommunizieren können. Also auch das scheint relativ eingeschränkt zu sein. Denn wenn man jetzt sagt, was Birnbacher auch tut, dass ja da möglicherweise keine Empfindungsmöglichkeiten da sind, dann muss man sagen, die Versuche der letzten Jahre zeigen, dass auch der Embryo schon in frühester Phase beispielsweise Schmerzempfinden hat. Ich habe das ja gesagt. Schmerzempfinden, da wird das gedrückt. Es gibt ja so fürchterliche Filme, ich weiß nicht, ob ihr so einmal gesehen habt, wo dann ein Kind gefilmt wird bei der Abtreibung. Und man dann sieht, wie das Kind im Ausweicht, dem Messer, was es da zermetzeln soll, oder wenn da durch die Bauchdecke der Mutter eine Spritze geführt wird, und wie das Baby dem ausweichen will, damit es davon nicht getroffen wird. Und da ist natürlich lächerlich zu sagen, das Kind empfindet nichts, weiß nichts. Man hat dann gemessen, dass der Herzschlag des Kindes sich ganz stark beschleunigt in diesen Situationen. Also wir könnten eher sagen, dieses Kind hat Angst, Todesangst, versucht, dem auszuweichen, soweit es das kann. Und insofern müssten wir das eher als Bestätigung nehmen. Es gibt dieses Selbstbewusstsein des Kindes auch in dieser Phase. Also darüber hinaus müssten wir natürlich genauso sagen, dass Leute dann eben wiederum im Schlaf, im Koma oder so etwas genauso wenig Persönlichkeit hätten. Und dann müsste man die genauso töten wie zu anderen Zeitpunkten auch. Nun, dann gibt es auch noch, dass man sagt, die Einnistung des Embryos in der Gebärmutter, das heißt die sogenannte Nidation, meistens vom sechsten oder siebten Tag, das sei dann ein schützenswerter Organswesen, weil ja vorher auch viele Kinder abgehen, ohne dass man das bewusst will. Auch diese Argumentation halte ich für nicht stichhaltig, weil selbst wenn ein Kind abgeht, das ist ja nicht bewusst gewollt, sondern das kann so einfach passieren, heißt es ja nicht, dass es deshalb nicht schützenswert zu sein braucht. Kinder können in jeder Phase der Schwangerschaft sterben. Es gibt in jeder Phase der Schwangerschaft Fehlgeburten. Nur sind die eben hier am Anfang besonders häufig. Und so meine ich auch, ist das wenig hilfreich, erst die Phase der Einnistung zu nehmen. Hier ist einfach ein neuer Entwicklungsprozess. Das Kind fängt an, sich vorher zu entwickeln und jetzt nistet sich in der Gebärmutterschleimhaut ein, aber der Ort hat sich einfach nur verändert. Ein nächster Schritt in der unausweichlichen Weiterentwicklung dieses Babys hat stattgefunden, aber keiner, der grundsätzlich das Baby verändert. Sondern das, was grundsätzlich das Baby verändert, das ist allein die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Weil eine Eizelle alleine wird nie, egal was du damit machst. Es sei denn, wir kommen ja nochmal zur Gentechnologie, ich versuche da irgendwo einzugreifen, aber es wird nie zu einem Baby führen. Eine Samenzelle wird das genauso wenig. Da, wo beide vereint sind und wenn der Mensch jetzt nicht eingreift und sich das normal weiterentwickelt, dann ist das potenziell schon der fertige Mensch. Das andere ist einfach bloß noch eine Frage der Entwicklung. Aber es ändert sich nichts mehr prinzipiell. Es ändert sich nur noch etwas in den weiteren Stufen der Entwicklung, in der Größe des entstehenden Lebewesens, in der Spezialisierung einzelner Organe und so weiter. Ich fand es ganz interessant, dass Paul Kirchhoff, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht und auch einer der renommiertesten Kommentatoren des Grundgesetzes, dass er all diese anderen Formen also des Schutzes des Embryos, unter anderem auch, dass man sagt, nur bis zum dritten Monat sei es geschützt, das lehnt er ab. Er meint es dann festmachen zu müssen an der Nidation. Und zwar meint er, weil es sich, also hier, er sagt, Zitat, der Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens kommt ihm seit der Nidation zu, weil es sich bei dem Ungeborenen um individuelles und in seiner genetischen Identität und damit in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bereits feststehendes und nicht mehr teilbares Leben handelt, das sich im Prozess des Wachstums und des sich Entfaltens nicht erst zum Menschen entwickelt, sondern als Mensch entwickelt. Also er sagt, Mensch von Zeugung an, aber schützenswerter Mensch seit der Einnistung. Dass er diesen Unterschied macht, hängt mit verschiedenen juristischen Spitzfindigkeiten zusammen. Aber immerhin, ich finde es interessant, dass hier jemand, der jetzt nicht besonders religiös ist, als einer der obersten Richter Deutschlands, sagt, eigentlich ist Mensch Mensch von Anfang an. Und hier merken wir, wir bräuchten nicht einmal die Aussagen der Bibel, um das zu begreifen, sondern wie gesagt, das kann man hier durchaus genauso sehen. Der Rechtsprofessor Josef Imsee, der auch einige Kommentare zu verschiedenen Gesetzen geschrieben hat, sagt dann noch etwas weiter, sagt er, geht er über Kirchhof hinaus und sagt, eigentlich müsste es doch schützenswert sein, schon von der Zeugung an. Er schreibt, Zitat, die Interpretationsansätze, die den Beginn des Lebens zu einem späteren Zeitpunkt als zu dem der Verschmelzung ansetzen, stoßen auf Schwierigkeiten, dass der biologische Entwicklungsprozess kontinuierlich verläuft und keine Einschnitte oder Sprünge erkennen lässt. Auch die Nidation, die als Kriterium vorgeschlagen wird, bildet keine Zäsur. Letztlich haften an alle Versuchen, den Lebensschutz auf einen Zeitpunkt nach der Kernverschmelzung zu verlegen, Momente der Willkür. Willkürfrei und folgerichtig ist die Anknüpfung an die Verschmelzung. Das Grundgesetz schützt das Leben von Anfang an, sagt er, als ein wichtiger Rechtsprofessor in Deutschland. Könnt ihr auch nachlesen, renommierter Mann, genauso wie Kirchhoff ebenfalls. Und hier müssen wir sagen, diese Leute haben recht. Und von der Bibel her müssen wir sagen, ja, genau so ist es ja auch. Und das Grundgesetz nach Auskunft dieser Leute sagt, schützt das. Jetzt ist es nur so, und das ist dann sozusagen eine Lücke dabei, das Strafgesetzbuch macht dann eben die Ausnahme. Das Grundgesetz schützt das Baby, das Strafgesetzbuch macht die Ausnahme, wo dann eine straffreie Tötung möglich ist. Aber wir müssen auch immer im Kopf haben, eigentlich sagt das Gesetz nach wie vor, das ist Menschen und Menschenleben, das muss geschützt werden. Wir müssen nur im Kopf mal durcheinander gehen, es ist straffrei. Das heißt, eigentlich ist es ein Vergehen. Aber du kommst dafür nicht ins Gefängnis. Und das müssten wir sehen, zumindest sehen wir da noch so Ansätze christlichen Ethos, auch in der deutschen Rechtsprechung. Ja, wir können auch nachher noch eine Weiterführung machen, punkto Verhütungsmethoden oder so etwas, wäre ja durchaus auch spannend. Dann müssten wir sagen, natürlich, ich halte auch für Christen die Spirale für nicht legitim, weil sie eben die Zeugung nicht verhindert, sondern nur die Einnistung. Und deshalb halte ich das für Verhütungsmethode nicht als akzeptabel. Es gibt ja häufig Spiralen, dass die noch in Kombination mit chemischen Präparaten, die dann Samen abtötend wirken und so weiter, eingesetzt werden. Das ist dann noch ein bisschen was anderes. Aber die Spirale allein wirkt nicht, sie verhindert nicht die Befruchtung, sondern sie verhindert nur die Einnistung. Ja. Bei der Pille, ich merke, jetzt kommen wir schon ein ganz anderes Thema hinein. Bei der Pille, das ist so eine, also es gibt ausführliche Untersuchungen bei der Pille, selbst viele Frauenärzte leugnen, wenn man denen sagt, Pille wirkt früh abtreiben, dann sagen sie Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Aber tatsächlich ist das so. Einsatzfrei könnt ihr auch in eindeutigen medizinischen Untersuchungen lesen. Die meisten Pillen, ich sage ja, die meisten wirken früh abtreiben. Die früheren mit den hohen, Dosen von den Hormonen, die noch mehr, die niedrig dosierten weniger, aber selbst die tun das natürlich nur zu einem geringen Prozentsatz. Das ist ja nur eine Wirkung, aber es ist da nicht auszuschließen und es kommt immer wieder vor. Man untersucht es dabei natürlich nicht und deshalb ist das auch für Christen endlich ganz unproblematisch. Ja, genau. Und das meint ja genau das. Nidationshemd meint ja, das ist schon befruchtend. Ja. Ja. Also von daher, falls euch das noch interessiert, werden wir das nachher noch ein bisschen ausdehnen dann dabei. Nun, Abtreibung ist schlecht, weil dabei Menschen schuldlos ermordet werden, wenn ich das mal so deutlich sage. Denn weder die Geburt noch die Einnistung der befruchteten Eizelle sind Eingriffe in das Leben, die den Menschen als zu etwas prinzipiell anderes machen. Der Mensch ist Mensch von Anfang an. Einen Menschen direkt oder indirekt zu töten, wird in der Bibel strikt verboten. 2. Mose 20, Vers 13, 10 Gebote. 5. Mose 5, Vers 17, ebenfalls Wiederholung. Matthäus 5, Vers 21, wo Jesus das noch einmal wiederholt. Lediglich der Staat darf in den von Gott gesetzten Grenzen Todesstrafe ausführen. Und zwar nur, weil der Mensch sein Leben von Gott verloren hat. Beispielsweise hast du Menschenblut vergossen, dann soll dein Blut auch vergossen werden. Hier ist es dem Staat erlaubt, als Ausführungsinstanz Gottes Menschen das Leben zu nehmen. Das sind aber Ausnahmen. Generell gilt dies unter keinen Umständen, außer Gott entzieht dir das Lebensrecht. Und dann kann er den dazu brauchen. Oder es werden Fälle des Krieges genannt, da wo dieser Krieg in direkter Aufforderung von Gott geschieht. Da finden wir ja zum Beispiel, als die Sünde der Kanaaniter voll war, dann sandte Gott und dann kommt eben ein Krieg dagegen. Darüber hinaus ist es so, auch wenn, wenn Eltern ihre Kinder nach dem Alten Testament körperlich züchtigen dürfen, wie Sprüche 13, Vers 24 oder 22, Vers 15, ist eine Verletzung, die zum Tod des Kindes führt, generell verboten. 5. Mose 21, Vers 18 bis 21. Das spricht übrigens deutlich dagegen, weil manche Eltern Züchtigung verstehen, dass das Kind hinterher gebrochene Knochen hat oder blaue Flecke hat. Das ist nicht mit Züchtigung gemeint, muss man ja deutlich sagen. Und hier wird ganz explizit nochmal in der Bibel gesagt, wenn das Kind körperlichen Schaden davon hat, dann machen die Eltern sich schuldig. Und natürlich, wenn es stirbt, in jedem Fall. Also hier müssen wir auch deutlich sehen, da wird nochmal in einem Sonderfall gesagt, auch Eltern dürfen ihr Kind nicht töten. Das heißt natürlich vor der Geburt und nach der Geburt genauso wenig. Eine Verletzung, die zum Tod des Kindes führt, ist generell verboten. 5. Mose 21, Abvers 18. Das wird auch aufbezogen, wenn ein anderer ein Schwangere verletzt, dass das eben auch als Mord geahndet werden kann. Ja, dann darüber hinaus, Abtreibung ist schlecht, weil dadurch das Leben ganzer Bevölkerungsteile vernichtet wird. Auch das habe ich ja darauf hingewiesen. Weltweit, schätzt die WHO, werden jedes Jahr 46 Millionen Kinder abgetrieben. 20 Millionen davon illegal unter hygienisch prekären Bedingungen. 40% davon unter schweren medizinischen Komplikationen. Auf die Frauen, viele sterben dabei. In Bezug auf jeweils 1000 Frauen werden in Deutschland jährlich 7,6, in Frankreich 16,2, in Großbritannien 16,6 und in Rumänien sogar 51,6 Frauen treiben ab. Der UN-Bevölkerungsfonds, also mit Geld aus der UNO, setzt sein Geld sogar ein, damit Abtreibung in Entwicklungsländern beworben und durchgeführt wird. So stellt auch der UN-Bevölkerungsfonds in China sich hinter die Ein-Kind-Politik des kommunistischen Regimes und versucht, das finanziell zu unterstützen. Neutrale Schätzungen besprechen allein in China von 10 Millionen Abtreibungen pro Jahr. Es gibt dort einen Ansturm eben auf Abtreibungskliniken. Darüber hinaus müssen wir sehen, dass gerade in China in den letzten Jahren rund 50 Millionen Frauen fehlen. Weil eben viele dieser Abtreibungen werden unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten durchgeführt. Aus Protest gegen diese Abtreibungspolitik der UNO verweigerte die USA im 2005 35 Millionen Dollar für diese Abtreibungskampagnen. Auch die EU finanziert interessanterweise mit ihren Entwicklungshilfegeldern Werbung und Durchführung von Abtreibungen in Asien und Afrika. So hat die EU-Abgeordnete Diana Rosemary Scallon aus Großbritannien entdeckt, also durch ihre Recherchen, dass die EU bereits im Jahr 2001 50 Millionen Euro aus dem Fischereihaushalt sowie 16 Millionen Euro aus weiteren Haushaltslinien abgezweigt hat, um die Finanzierung von Abtreibungsmaßnahmen in Afrika durchzusetzen. Also hier merkt man, so ganz offiziell läuft das dann nicht, aber es werden hohe Millionenbeträge von der EU dafür verwandt, Menschen umzubringen in Afrika und in Asien. Darüber hinaus, was noch besonders schlimm ist, Abtreibung ist schlecht, weil Kinder zuerst eine Bereicherung und keine Schädigung der Eltern sind. Aber genau das versucht man dabei zu vermitteln. Der Mensch ist in jedem Stadium seines Lebens als Kind wertvoll, genauso wie als Erwachsener oder Alter. Er verfügt über eine persönliche Würde, so sagt uns die Bibel. Aus christlicher Sicht sind die Kinder von Gott gewollt und geschaffene Individuen und beachtliche Geschenke an die Eltern. 5. Mose 7, Vers 13 oder Psalm 127, Vers 3, wo man findet, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Also ganz positive Wertung dabei. In der Konsequenz des Abtreibungsgedanken wird der Embryo aber erst entmenschlicht, um ihn hinterher mit gutem Gewissen töten zu können. Und da müssen wir sagen, das spricht auch grundsätzlich gegen diese positive Auffassung, die Bibel neuem Leben, Menschen sowieso, aber auch gerade Kindern entgegensteht. Heute wird sogar immer mehr darüber diskutiert, ob ein Kind auch ein Schaden sein kann. Es wird gesagt, Zitat, es wird in der Zukunft als unmoralisch gelten, die Geburt von Kindern mit gravierenden genetischen Defekten zuzulassen. Und können diese Kinder später rechtlich gegen die Eltern vorgehen, weil sie solche Chancenlosigkeit nicht verhindert haben? Es gibt auch ein erstes Urteil in Frankreich, als eben ein behinderter junger Mann seine Eltern auf Schadensersatz verklagt hat, weil sie ihn nicht abgetrieben haben. Und interessanterweise, dem wurde sogar stattgegeben. Ich meine, muss man sagen, wie absurd, nicht? Das Leben ist nicht mehr Leben, sondern ist Schadensfall. Ein anderer Fall in Deutschland wurde bekannt. Es sollte eine Abtreibung vorgenommen werden. Das war, ich meine, es sei in München gewesen. Die genauen Unterlagen habt ihr hinterher in meinem Buch. Das diskutiert man heute unter dem Titel Wrongful Birth. Also das heißt die schlechte oder die falsche Geburt. Und da meint man eben mit, dass Kinder geboren werden, die eigentlich gar nicht hätten geboren werden sollen. Und da ist also dieser Fall in München. Da sollte ein Kind abgetrieben werden und das hat dann die Geburt überlebt. Und dann haben hinterher die Eltern das Krankenhaus verklagt, weil das Kind überlebt hat. Auch auf Schadensersatz. Weil jetzt müsste das Kind ja großziehen. Das kostet ja Geld. Und sie wollten doch, dass das Kind tot ist danach. Ein anderer Fall, den fand ich noch haarsträubender, das war in Ostfriesland, ich glaube, das war in Oldenburg, vor etwa 5, 6 Jahren, kann auch 7 Jahre schon her sein. Ich weiß nicht, ob ihr das damals verfolgt habt. Im Fokus, im Spiegel stand ein großer Artikel darüber. Und zwar war das nämlich so, da sollte auch ein Kind abgetrieben werden, schon in fortgeschrittener Schwangerschaft. Jetzt wurde das Kind geboren, das Kind atmete noch. Ja, was hat man jetzt gemacht? Man hat gehofft, dass es von selbst stirbt, hat es erstmal dahingelegt und ohne zugedeckt, alles nur so. Und dann hat es nach Stunden immer noch gelebt, man hat es immer noch weiter liegen lassen, man hat es die ganze Nacht dort liegen lassen. Und als dann Schichtwechsel war am Morgen, dann haben die Schwestern, die Schicht übernommen haben, haben das nicht mehr mit ansehen können und haben das Kind dann in den Brutkasten getan. Jetzt hat das Kind natürlich durch diese fehlgeschlagene Abtreibung große Schäden, nicht Hirnschäden und all so etwas. Ja, und was haben hinterher die Eltern getan? Die Eltern haben das Krankenhaus verklagt. Und zwar wiederum nicht, weil das Kind jetzt irgendwelche, also weil das Kind überlebt hat. Ja, ich meine nicht, weil das Kind jetzt, wie soll ich denn sagen? Ja, also sie haben es verklagt, weil das Kind nicht gestorben ist. Echt? Und da muss man sagen, das ist doch schlimm. Nicht nur für das Kind. Stell dir mal vor, du bekommst irgendwann mal raus, deine Eltern haben Schadensersatz dafür bekommen, dass du geboren worden bist. Was ist das nicht für eine absurde Welt, in der wir leben? Echt? Und da muss man sagen, das sind aber die Diskussionen, die im Moment geführt werden. Und da, glaube ich, sollten wir als Christen uns empören, auch in dieser Hinsicht. Nun, darüber hinaus, Abtreibung ist schlecht, weil die Menschen hier grausam und schmerzvoll getötet werden. Es geht ja nicht nur darum, wie man suggeriert, na ja, wir machen das Kind halt weg und das merkt ja nichts davon. Ich habe euch schon erwähnt, diese Filmaufnahmen, die es gibt, dass das eine grausame Art und Weise ist, die sich häufig für das Kind Minuten, manchmal sogar stundenlang hinzieht. Beispielsweise die bei den Spätabtreibungen angewandte Prostaglandin-Methode. Da wird einfach der Frau ein venenauslösendes Mittel gespritzt, sodass eine Frühgeburt eingeleitet wird. Das Kind hat im Mittelwert etwa 10 Stunden Todeskampf, bevor es dann geboren wird und dann eben nicht überlebt, weil man ja keine lebensverlängernden Maßnahmen einsetzt. Oder das Kaliumchlorid, was eben durch die Bauchdecke dem Kind in das Herz gespritzt wird. Da ist ebenfalls bekannt, dass das Kind eben immer wieder ausweicht, wenn es nicht richtig getroffen wird, dann sowieso noch viel mehr Schmerzen hat. Also auch so etwas. Da müssen wir sagen, so, das ist nicht einfach so nebenher. Das ist nicht einfach so, dass es einschläft, sondern das ist eine grausame Tötung. Darüber hinaus, Abtreibung ist schlecht, weil Ärzte gezwungen werden, unschuldige Menschen zu töten, statt ihnen zu helfen. Eigentlich spricht das doch gegen den sogenannten Hippokratischen Eid. Und da werden sie durch das System der Medizin oder eben auch dann das der Gesellschaft gezwungen oder gedrängt, gegen ihre Gewissensregungen zu handeln. Häufig ist es ja sogar so, dass viele Eltern heute da unter Druck gesetzt werden. Ich habe das an einigen Fällen selbst erlebt. Da ist dann eine Frau schwanger, dann wird gesagt, ihr Kind ist möglicherweise behindert oder sicher behindert. Was wollen Sie jetzt damit machen? Und nach Möglichkeit, der Arzt heute meistens geht schon selbstverständlich davon aus, du bist für die Abtreibung. Wenn du heute nicht für die Abtreibung bist, dann hast du Probleme. Du hast meistens die Probleme deiner Umwelt und du hast auch die Probleme des Arztes, der dich da nicht versteht. In den USA sind einige Krankenversicherer sogar dabei und die sagen, wenn du dich dafür entscheidest, ein behindertes Kind auszutragen, dann musst du das vorher unterschreiben, entweder wenn du die Krankenkassenversicherung abschließt, dann musst du für alle Folgekosten aufkommen. Also das heißt, hier wäre dann einfach der ökonomische Druck. Du kannst in bestimmten Fällen gar nicht oder meinst nicht zu können dabei. Nun, wir müssen natürlich auch sagen, dass Abtreibung falsch ist, weil eben der Mensch nicht nur ein höher entwickeltes Tier ist, wie die Evolutionstheorie uns sagt, sondern weil sie, wie ich mehrfach gesagt habe, von Gott gewolltes Geschöpf ist, sogar in der Schöpfung besonders herausgehoben wird als Krone der Schöpfung. Gut. Übrigens, was noch sehr interessant ist, ist, dass die Frage schon die frühen Christen bewegt hat. Abtreibung ist keine neue Sache. Bei den frühen Christen in der Antike war Abtreibung gang und gäbe. Wir wissen das von Stellungnahmen zum Beispiel von Tertullian, Basilius dem Großen und so weiter, wo streng gesagt worden ist, Abtreibung ist für uns nicht legitim. Das war für Christen nie eine Frage. In der Didache Anfang des 2. Jahrhunderts, das heißt, wir sind ungefähr 120 nach Christus, steht, du sollst nicht abtreiben, noch ein Neugeborenes töten. Oder der Barnabasbrief, etwa aus derselben Zeit, sagt, liebe deinen Nächsten mehr als deine Seele, töte ein Kind nicht durch Abtreibung, töte nicht das Neugeborene. Und so weiter. Ich könnte euch jetzt zahlreiche Zeugnisse aus der Geschichte des Christentums nennen, die in meinen Unterlagen dann auch drinstehen, wo ihr nachvollziehen könnt, hier haben die Christen klar Stellung bezogen und das war mit ein Zeichen in einer Gesellschaft, die gnadenlos Kinder und Alte getötet hat, die dadurch gezeigt haben, wir reden nicht nur von Liebe, sondern wir praktizieren das auch. Häufig waren es sogar Christen, die dann die Kinder aufgenommen haben, die von den heidnischen Eltern ausgestoßen oder ausgesetzt worden sind. Die alte Menschen aufgenommen haben, die man ausgesetzt hat, damit sie umkommen, damit man eben das Rentenproblem für sich selbst beseitigt hat. Und da können wir sagen, so geht es nicht. Die Christen haben schon im 3. Jahrhundert dann die Abtreibung als ein, ich zitiere, verabscheuungswürdiges Verbrechen beschrieben. Und das ist ja noch alles, bevor die Kirche überhaupt Staatskirche ist. Hier merken wir ganz eindeutige Positionen. Die Bibel sagt natürlich ganz klar, Abtreibung ist verboten. Ich habe das mehrfach genannt. Wir wissen, dass im Gegensatz zu Hebräern, Assyrern, Sumerern und so weiter in der Bibel Abtreibung verboten wird. In der Umwelt hingegen war es durchaus legitim. Abtreibungsgegner versuchen das natürlich zu entkräften, aber generell müssen wir sagen, da ist die Bibel ziemlich eindeutig. Ich habe ja gesagt, die Bibel verbietet generell zu töten. Kinder sind Geschenk Gottes, auch das habe ich erwähnt. Der Mensch Gott kreiert den Menschen schon im Bauch seiner Mutter. Zitat, als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war meine Glieder in dir nicht verborgen. Oder in dein Buch sind alle meine Tage festgeschrieben, festgelegt, meine Tage noch ehe einer von ihnen erschienen war. Psalm 139, Vers 15 und 16. Häufig haben wir die Formulierung von Mutterleib an. Oder wir haben dann auch, dass Menschen schon von der Geburt an sündigen oder sogar vorher. Siehe, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Also hier Empfängnis, schon Sünder von Empfängnis an, das heißt von Zeugung an. Hier geht man davon aus, der Mensch ist also individuell verantwortliches Wesen von Zeugung an. Das finden wir beispielsweise in Psalm 51, Vers 7. Von Jakob wird gesagt, dass er bereits im Mutterleib seinen Bruder hintergangen hätte. Hosea 12, Vers 4. Also hier lebendiges Wesen, willensmäßiges Wesen, vor Geburt relativ früh. Propheten und andere Männer Gottes konnten schon vor der Geburt von Gott berufen werden. Richter 13, 5 oder Jeremia 1, Vers 5. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Jeremia 1, Vers 5. Hier merken wir Gott, für Gott ist das Leben schon ein, ist das Embryo schon ein ansprechbares, lebendiges Wesen, eine Individualität, die Gott schon beruft, ehe der laufen gelernt hat oder reden oder schreiben gelernt hat. Also hier merken wir, bei Gott ist es ganz anders scheinbar. Da ist selbst dieser Embryo, der noch kein für uns erkennbares Bewusstsein hat, der kein eigenständiges Leben führen kann, ein Gegenüber. Bei Johannes dem Täufer wird gesagt, dass er schon im Bauch seiner Mutter Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt war und bewusst auf seine Umgebung reagieren konnte. Denken wir, als Elisabeth Maria begegnet, da steht, und das Kind hüpfte im Leib, hat sich gefreut, Johannes, jetzt begegne ich Jesus. Können wir nachlesen in Lukas 1, Vers 15 und Lukas 1, Vers 41 und folgende. Nun, es gibt dann einige andere Punkte, die ich jetzt hier nicht mehr erwähnen will. Ich will hier zum Schluss kommen und sagen, ja, ich meine, Johannes kommt sonst, nicht? Ja, es zeigt mir schon spät, ja. Danke. Also, ich will zum Schluss kommen und will ja zweierlei sagen. Zum Ersten, ich möchte euch wirklich dazu animieren und ich hoffe, das hat ein bisschen dazu beigetragen, setzt euch mit diesem Thema auseinander und nehmt öffentlich dazu Stellung, wo ihr die Möglichkeit habt. Ich hoffe, dass für euch selbst die Frage nach Abtreibung sowieso schon klar ist und dass die für euch nicht in Frage kommt. Eine wichtige Sache, die wir aber darüber hinaus auch machen müssen, ist nicht nur Menschen davon zu überzeugen, dass das schützenswertes Leben ist, Frauen Hilfe anbieten, dass sie ihr Kind austragen können, sondern das, was wir auch tun müssen, ist uns um die Frauen zu kümmern, die abgetrieben haben. Und das ist eine wichtige seelsorgerliche Aufgabe. Es gibt in Deutschland Millionen von Frauen, die herumlaufen, viele mit schlechtem Gewissen auch. Und spätestens, wenn sie mit der Bibel konfrontiert werden und merken, das, was ich da getan habe, ist ein Mord, dann ist das natürlich unheimlich niederschmetternd dabei. Es gibt dann Frauen, die in Depressionen da hineinkommen. Frauen, die sich ihr Leben lang nicht damit abfinden können. Denn immerhin einen anderen Menschen zu ermorden, dem irgendwas Böses getan hat, das mag ja irgendwie noch zu rechtfertigen sein. Aber ein unschuldiges Kind, was man selbst bekommen würde, das ist natürlich viel schlimmer. Es ist häufig, dass dann Frauen, wenn sie dann ein Kind sehen, was ungefähr in dem Alter ist, wie ihr Kind wäre, dann in Tränen ausbrechen, es ihnen wirklich schlimm geht. Und da sollen wir nicht nur als Christ mit dem langen Finger hin sagen, du Mörderin oder du Mörder, das hilft ja keinem dabei, sondern auch hier dazu helfen, diese Last zu tragen, Sünde zu bekennen und vergeben zu bekommen. Denn auch solch eine Sünde, und wir müssen deutlich sagen, es handelt sich um eine Sünde, kann bekannt und vergeben werden. Und nur dann kann eine Frau davon frei werden. Natürlich, sie wird immer ein Stück weit mit der Konsequenz leben, nämlich, dass sie dieses Kind jetzt nicht hat. Aber Gott kann auch da vergeben. Und wir sollten das immer im Kopf haben. Und das müssen wir natürlich auch, wenn wir meinetwegen im Kreis von Arbeitskollegen über solche Sachen sprechen, eine gewisse Portion Sensibilität haben. Denn ihr müsst immer damit rechnen, da sind vielleicht auch Frauen, die davon betroffen sind. Also dieses beides. Auf der einen Seite Stellungnahme, dann auch für uns die Konsequenz, nein, das machen wir nicht. Die Aktivitäten der Öffentlichkeit darüber aufzuklären, also das heißt erstmal Öffentlichkeit, zweitens, wir machen es nicht. Drittens, dabei wir versuchen, Frauen zu helfen oder ihnen Hilfe zu nennen, wie sie ihr Kind austragen können. Und viertens ist dabei Seelsorge an den Frauen, die abgetrieben haben und häufig unter dieser Schuld leiden und in jedem Fall darunter leiden werden, sobald sie von Gott aufgedeckt bekommen, was sie da getan haben. Also diese vier Aufforderungen und Appelle, die möchte ich euch gerne mit nach Hause geben. Ja, das ist dann gleich ein ganz praktischer Hinweis und der kann uns allen helfen dabei, denn häufig würden wir dann wahrscheinlich sagen, ja, da haben wir jetzt eine Frau, was machen wir? Wir können die nicht zu Hause aufnehmen, sagen vielleicht manche, und es geht ja auch nicht immer. Und dann ist es gut, so eine Adresse zu kennen, zu wissen, da kann man eine Frau weiter verweisen. Und es gibt ja heute einige Möglichkeiten, wo Frauen hingehen können. Ich würde einmal behaupten, keine Frau muss heute abtreiben, sondern es gibt die Möglichkeit, das auszutragen. Natürlich ist das mit Unannehmlichkeit verbunden, aber immerhin muss man sagen, ja, was sind dann im Extremfall, wenn das Kind hinter zur Adoption freigegeben wird, meinetwegen ein Jahr oder 9 Monate, Unannehmlichkeiten gegen das Leben eines Menschen. Das muss man gegeneinander abwägen. Da muss man sagen, natürlich ist das ein Einschnitt im Leben einer Frau, wenn die meinetwegen mit 15 schwanger wird. Aber da muss man abwägen, was ist das eine, was ist das andere. Nicht? Aber dann vielen Dank für den Tipp. Also wer da dann also konkret jemanden vermitteln will, kann sich auch gerne an dich wenden oder die Adresse aufschreiben. Ich bete jetzt gerade noch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns als Menschen geschaffen hast, dass du uns, die wir heute hier sind, das Leben geschenkt hast. Vielen Dank, dass du uns da durchführst mit allen Höhen und Tiefen. Wir möchten dich bitten, dass du uns sensibilisierst, was Leben bedeutet, dass du uns sensibilisierst, dass wir auch unsere Kinder als deine Geschenke erkennen. Sehen, dass du uns damit etwas Großartiges gegeben hast, dass sie nicht nur Belastung sind, sondern von dir geschaffene Wesen mit einer Würde, die du in sie hineingelegt hast. Ich möchte dich bitten, dass du unserem Denken und Reden uns da Klarheit gibst, dass wir uns nicht selbst was vormachen. Und ich möchte dich bitten, dass unsere Politiker in Deutschland und auch die Frauen, die das betrifft und die Ärzte, die damit zu tun haben, dass die das merken, dass sie sehen, was sie dort tun, dass du ihnen ins Gewissen redest, dass sie nicht einfach diesen Massenmord weiter betreiben. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir die Möglichkeit haben, da Einhalt zu gebieten oder zumindest darauf aufmerksam zu machen, dass du uns hilfst, dass du uns den Mut gibst, auch in der Öffentlichkeit Nein zu sagen, wenn wir von so etwas mitbekommen. Ich möchte dich bitten, dass du eine Umkehr schenkst in Deutschland, dass diese Tausenden von Kindern nicht weiter ermordet werden, wie das im Moment der Fall ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch den Mut und die Chance gibst, Frauen zu helfen, die vor der Entscheidung stehen, abzutreiben und dass wir da in Einzelfällen Leben retten können, Frauen helfen können, sich nicht schuldig zu machen mit dem Mord an ihrem eigenen Babys. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns Sensibilität gibst und dass du uns die Hilfe gibst, wenn wir mit Frauen zu tun haben, die abgetrieben haben, dass wir ihnen da helfen können, mit dieser Schuld fertig zu werden. Und vielen Dank, dass wir wissen können, dass du auch in deiner großen Liebe diesen Frauen bereit bist zu vergeben, wenn sie es bereuen. Vielen Dank für diesen Abend. Ich möchte dich bitten, dass du mit uns in den Abend hineingehst, dass du uns gute Gespräche schenkst und dass du uns einen guten, erholsamen Schlaf gibst. Amen.